Wir wollen heute weitermachen im ersten Petrusbrief. Kapitel 4, Vers 2b. Ich lese den ganzen Vers. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Wir haben uns da schon etwas mit beschäftigt, mit dem Willen Gottes. Wir sind in der Bibel aufgefordert, nach dem Willen Gottes zu leben, nach dem Willen Gottes zu suchen, in Weisheit zu wandeln, nicht als Unweise, sondern als Weise, die eben verstehen, was der Wille Gottes ist. Ich möchte heute noch auf ein paar Punkte eingehen, anknüpfen an das letzte Mal. Ich habe letztes Mal gesagt, es gibt zwei große Bereiche. Es gibt einen Bereich, da haben wir Gebote im Wort. Durch die Gebote ist uns Gottes Wille geoffenbart. Da gibt es sehr viel, das betrifft sämtliche Lebensbereiche, wo die Bibel sich offenbart hat und klare Gebote gegeben hat. Was ist zu tun mit den Geboten? Ja, die Gebote sind ein Ausdruck von Gottes Willen. Da verlangt die Bibel Gehorsam. Also wir haben Gebote, die finden wir im Wort, und diesen Geboten sollen wir gehorchen. Das heißt, was die Gebote angeht, brauchen wir nicht tagelang zu beten und zu fasten, Gott zu fragen, sollen wir gehorchen oder nicht. Ja. Wenn es zum Beispiel um wichtige Dinge geht, wie die Taufe, wir sind einfach aufgefordert, uns taufen zu lassen, wenn wir gläubig sind, und dann brauchen wir nicht jahrelang beten und fasten, dass Gott uns offenbart, wann endlich der richtige Zeitpunkt für die Taufe gekommen ist, sondern die Taufe ist etwas, das ist uns geboten. Sich nicht taufen zu lassen ist ungehorsam, sich taufen zu lassen ist gehorsam, also das gilt es einfach zu tun. Genauso mit geben, ja, wir sollen für das Werk des Herrn geben. Auch da brauchen wir nicht uns lange zu überlegen, ob wir geben sollen oder nicht, sondern wir sollen geben. Wo wir natürlich Weisheit brauchen, ist, was wir unterstützen. Also wo unser Geld hingeht. Das ist wieder etwas anderes, aber die Tatsache, dass wir geben sollen, das steht im Wort geschrieben. Wir sollen das Werk des Herrn unterstützen und dafür auch bereit sein zu geben. Anderes Beispiel ist lieben. Ja, sollen wir unsere Geschwister lieben und sie im Glauben annehmen, so wie sie sind? Die Bibel sagt ganz klar, liebt einander beharrlich, aus reinem Herzen sollen wir einander annehmen. Wir sollen einander annehmen, wie Gott uns angenommen hat in Christus. Das schließt nicht Ermahnung und all diese Dinge aus. Aber das Gebot der Liebe ist ja ein Gebot, das Jesus auch ganz oben hingestellt hat. Dem sollen wir nachkommen und auch da brauchen wir nicht lange Gottes Willen zu suchen. Wenn es um die Frage geht, ja, sollen wir den einen Bruder, die Schwester auch noch lieben? Nein, sondern das ist eine Aufforderung, das ist ein Gebot. Und so gibt es viele Bereiche, da ist uns Gottes Wille geoffenbart. Ja, da sollen wir einfach gehorsam sein und das umsetzen. Und natürlich für die Umsetzung brauchen wir die Kraft, die Hilfe, die Gnade des Herrn und auch die Art und Weise, wie etwas umgesetzt wird. Auch da gibt es natürlich viele Bereiche, wo wir dann einfach die Weisheit brauchen, wo es uns vielleicht nicht sofort klar ist, wie wir es umsetzen sollen. Das ist also der eine Bereich. In dem Bereich ist das klar. Gläubige brauchen sich nicht fragen, was ist eigentlich Gottes Wille für mein Leben? Ja, es gibt hier die ganzen Aufforderungen, die haben wir, und dem erstmal nachzukommen, da ist man reichlich beschäftigt. Ich hatte ja in den vergangenen Predigten da noch mehr Dinge dazu gesagt, was im Wort steht, ja, auch Evangelium weitersagen, auch da brauchen wir uns nicht überlegen, sollen wir es weitersagen oder nicht, sondern auch da haben wir eine Aufforderung, nach der Heiligung zu streben, all diese Dinge, die sind uns im Wort gesagt und das sollen wir tun. Somit gibt es wirklich diese Aussage, kennt ihr ja, es gibt keinen arbeitslosen Christ, denn ein Christ hat immer Arbeit. Ja. Jetzt ist der zweite große Bereich natürlich der Punkt, wo Gott nichts konkret gesagt hat. Also wir befinden uns in einer Situation, müssen eine Entscheidung treffen. Und es gibt zwar allgemeine Prinzipien, die Gott geoffenbart hat, die den Bereich sicher betreffen, aber er hat es nicht konkret in dieser bestimmten Situation, in der wir uns befinden, gesagt, was zu tun ist. Und da habe ich letztes Mal die provokative Aussage zitiert, ein Zitat von John MacArthur. Der hat nämlich ein Büchlein darüber geschrieben, das sehr empfehlenswert ist. Tue dann einfach, was du willst. Und das hat er bewusst so provokativ gesagt und es hat mir so gefallen, dass ich es hier mit einfließen lassen wollte. Das Büchlein heißt Gefunden Gottes Wille, also ich kann es allen empfehlen. Das ist auch sehr schnell durchgearbeitet. Tue, was du willst, heißt nicht, dass wir einfach tun, was wir wollen. Ja, das muss man hervorheben. Sondern tue, was du willst, heißt, dass wir all diese Dinge beachten und umsetzen, die ich jetzt schon gesagt hatte. Ja, ein Punkt ist, dass wir dem Herrn hingegeben leben, dass wir der Aufforderung nachkommen, voll Geistes zu sein, darüber haben wir gesprochen, dass wir das Wort Gottes studieren, dass wir versuchen, im Wort Gottes zu wachsen, im Glauben zu wachsen. Und mit all diesen Dingen, ich kann es nicht alles hier wiederholen, durch all diese Dinge werden wir dem Herrn immer ähnlicher. Und wenn wir dem Herrn ähnlicher werden, dann wird unser Wille immer mehr mit dem Willen des Herrn übereinstimmen. Wir werden die rechte Gesinnung haben und aus dieser Gesinnung heraus, aus der Gesinnung Christi heraus, können wir dann oder sollen wir dann das tun, was wir wollen. Aber das, was wir wollen, ist eigentlich nicht das, was wir wollen, sondern das, was Gott will. Aber wir müssen beachten, dass Gott uns das eben nicht wie den Propheten offenbart. Es gibt ja den geheimen Ratschluss Gottes, auf den werde ich heute auch noch etwas eingehen. Dieser geheime Ratschluss Gottes ist uns unbekannt. Wir wissen nicht, was Gott geplant hat. Deswegen sind wir eben aufgefordert, dann in bestimmten Bereichen Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen stehen nicht im Gegensatz zu dem geheimen Ratschluss Gottes. Das müssen wir uns vor Augen führen. Ja, MacArthur selbst wurde dann gefragt, ja, warum hat er ein bestimmtes Werk aufgehört und ein anderes Werk angefangen, das dann auch unter einem großen Segen Gottes stand. Er sagt nicht genau, was es war, aber vermutlich war es dann sein Dienst in der Grace Community Church, in dem er ja heute noch sich befindet. Da hat er gesagt, ja, weil ich wollte. Ja, weil ich wollte. Und Gott hat das gesegnet. Er hatte nicht ein Zeichen von Gott, das muss er jetzt tun, da muss er jetzt hin. Er hat das gemacht, weil er es wollte. Natürlich unter der Überlegung, kann er da dem Herrn dienen, mehr dienen, besser dienen, mehr zu Gottes Ehre dienen als vorher. Natürlich mit Gebet und all diesen Dingen hat er das abgewogen und er hielt es für eine gute Entscheidung. Und daher hat es gesegnet. Und dadurch, dass er es gesegnet hat, war natürlich klar, dass das letztendlich Gottes Wille war. Also tue, was du willst, bezieht sich dann eben auf solche Dinge. Und wir wollen dazu ein paar Bibelstellen aufschlagen, wo es deutlich wird, dass auch zu der Zeit, wo die Gabe der Prophetie noch wirksam war, das eben oft nicht, oder ich würde sogar sagen meistens nicht, die Entscheidungsgrundlage war. Es gab bestimmte Situationen, zum Beispiel, wo das Evangelium nach Europa kommen sollte. Da wird aus der Apostelgeschichte sehr deutlich, das hat Gott den Aposteln sehr klar gemacht, sie müssen jetzt nach Europa. Ja, durch diesen Traum, wo dann ihm signalisiert wird, dass dieser Mensch, der ihn da ruft, das Evangelium braucht. Aber oft war es sogar im Dienst des Paulus nicht so. Das wollen wir uns genauer anschauen. Titus 3, Vers 12. Wenn ich Artemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollo schicke eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Also hier sehen wir, Paulus sagt, ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Also er sagt jetzt nicht, Gott hat mir geoffenbart durch einen Traum, durch eine Prophetie, du sollst dort überwintern, sondern er sagt, ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Er hat diese Entscheidung getroffen. Sicherlich hat er gebetet und all diese Dinge, aber er erwähnt hier nicht, dass Gott ihm gesagt hat, ich soll hier überwintern, sondern er sagt, ich habe beschlossen. Und das unterscheidet sich von der Art und Weise, wie manche sich ausdrücken. Ja, wenn man manchen Gläubigen zuhört, wie sie sprechen, dann hört sich das wirklich so an, ja, dann hat der Herr mir aufs Herz gelegt, da zu überwintern, oder hat mir gesagt, ich soll dort überwintern, und dann habe ich das gemacht, und der Herr hat mir gesagt, ich soll das tun, und dann hat er mir gesagt, ich soll dem das Evangelium verkündigen, und so weiter, so sprechen manche. Natürlich ist das besonders extrem bei Charismatikern, aber nicht nur. Auch andere drücken sich so aus und suchen dann in bestimmten Situationen Gottes Führung in dem Sinne, dass Gott ihnen das auf irgendeine individuelle, subjektive Art und Weise mitteilt. Und da kommt schon raus, das ist sehr subjektiv, das Ganze. Normalerweise, wenn jemand sich daran gewöhnt hat, sich so führen zu lassen, ist er auch nicht so offen für Kritik. Ja, wenn er zum Beispiel davon erzählt, er ist als Missionar in ein Land gegangen, weil Gott ihm das gesagt hat, und bringt dort nicht so viel Frucht, und man dann wagt, das zu kritisieren, dann kommt schon der Einwand, nee, Gott hat mir das ja, er hat mich da ja hingerufen, er hat mir gesagt, ich soll dorthin gehen, und jetzt muss ich halt da aushalten und eben auf Steine sehen. Kann auch sein, dass man auf Steine mal sieht. Ja, das ist ja sicher etwas, was vielen Gläubigen geschieht, auch vielen, die zuerst irgendwo hinkommen. Aber diese Sicherheit, die dann manche zum Ausdruck bringen, bei bestimmten Entscheidungen, hat Gott mir das gesagt, hat Gott mir das offenbart, die ist eben da oft fehl am Platz. Ich sage einfach oft, weil wir hatten ja auch den Punkt, den habe ich angesprochen, dass Gott gewisse Dinge durchaus auch aufs Herz legen kann. Das sind aber oft Dinge, die eben mit der Liebe in Verbindung stehen. Also zum Beispiel, Paulus hat eine große Liebe zu verschiedenen Gläubigen an verschiedenen Orten, und diese Liebe bewegt ihn dazu, dorthin zu gehen, unter ihnen zu dienen. Und wir werden sehen, das kann ein Hinweis auf Gottes Willen sein, nämlich dass er denjenigen dort gebrauchen möchte, muss es aber nicht. Da werden wir ein ganz konkretes Beispiel dann noch betrachten. Diese Prinzipien allerdings werden angewandt, diese falschen Prinzipien werden angewandt dann auf sämtliche Entscheidungen, wen man heiraten soll und so weiter und so fort. Versucht man da auf subjektive Art und Weise immer Gottes Führung zu erbeten und hat natürlich gleichzeitig Angst, dass man Gottes Führung übersieht. Weil man meint, in jeder wichtigen Entscheidung müsste Gott sich irgendwie offenbaren und mir sagen, was ich tun soll. Und wenn ich auf die Zeichen vielleicht nicht so richtig achte, die Zeichen können auch die Umstände sein, ja, wenn ich da nicht so richtig drauf achte, kann ich Gottes Führung verpassen. Zum Beispiel, ich soll eine bestimmte Person heiraten, ja, erkenne aber die Zeichen nicht richtig und heirate diese Person nicht und verpasse dann die Frau oder von der Frau aus gesehen den Mann des Lebens. Oder man erkennt das Zeichen nicht, dass man irgendwo in die Mission soll und verpasst diesen segensreichen Dienst. So sagt uns die Bibel das aber nicht, hier hat Paulus beschlossen. Ich meine, bei so einer wichtigen Sache zu überwintern, es sind ja viele Monate, die er dann da bleibt, stellt sich ja schon die Frage, ob er nicht dort überwintern sollte, wo Gott ihm zeigt, dass er da vielleicht auch Menschen hat, die er zum Herrn führen möchte. Aber er sagt hier ganz klar, ich habe beschlossen. Er hat das Für und Wider abgewogen, das natürlich im Gebet vor den Herrn gebracht, um Weisheit gebeten und dann die Entscheidung auf Grundlage von Weisheit getroffen. Und so sollen wir Entscheidungen treffen auf Grundlage von Weisheit. Wem Weisheit mangelt, der bitte sie vom Herrn. Wir sollen Weisheit erbitten und mit dieser Weisheit dann Entscheidungen treffen. Und das zeigt auch unsere Verantwortung auf beim Treffen von Entscheidungen. Wenn wir auf Zeichen warten, sei es das beim Bibellesen, die Bibelstelle passt, die passt und die passt, und wir das als Zeichen sehen, oder die Umstände passen, ja, dann warten wir auf Zeichen, dann haben wir dadurch weniger Verantwortung. Warum? Weil bei jeder wichtigen Entscheidung habe ich mich ja nach den Zeichen gerichtet. Also hat Gott die Verantwortung für die Entscheidung. Er hat mir die Zeichen gegeben, das zu tun. Aber die Schrift spricht ganz klar, dass wir als Gläubige auch die Verantwortung haben, Entscheidungen zu treffen und bei den Entscheidungen zu überlegen, was dient mehr zur Ehre Gottes und was weniger. Und es kann sein, eine bestimmte Entscheidung, wenn wir sie abwägen, kommen wir zum Schluss, dass hier Gottes Ehre nicht im Vordergrund steht und deswegen uns dagegen entscheiden. Und andernfalls, bei einer anderen Entscheidung kommen wir zum Schluss, das könnte mehr zu Gottes Ehre dienen und wir entscheiden uns auf Grundlage von Weisheit dafür. Deswegen tue, was du willst, ja, heißt all diese Kriterien natürlich einzuhalten Und dann das zu tun, von dem wir meinen, dass es mehr zu Gottes Ehre ist. Und wenn zwei Optionen gleich erscheinen, das hatte ich auch erwähnt, wir wiegen alles gegeneinander ab. Und es gibt zwei Türen sozusagen, die sich gleichzeitig auftun. Und wir wissen nicht, keine Tür scheint mehr zu Gottes Ehre zu sein als die andere. Dann tue, was du willst. Dann müssen wir einfach eine Entscheidung treffen und durch eine Tür hindurchgehen. Durch beide können wir nicht durchgehen. Und manche machen sich dann so lange verrückt mit Fasten und Beten. Ich sage nichts gegen Fasten und Beten. Das ist durchaus etwas, was in bestimmten Situationen sinnvoll ist. Aber manche machen sich verrückt, weil sie erwarten, Gott gibt ihnen jetzt ein Zeichen, durch welche Türe sie gehen sollen. Und das gibt er eben eventuell nicht. Oder es kommt sogar ein anderer auf den Plan, nämlich der Widersacher, und sorgt für die Zeichen. Es ist nämlich sehr auffällig, dass gerade in charismatischen Kreisen sehr viele Zeichen tatsächlich da sind, übernatürliche Zeichen. Sie sagen, dann hat die Bibelstelle gepasst und das hat perfekt gepasst und das hat gepasst und so weiter und so fort. Und hier müssen wir beachten, dass auch der Widersacher Zeichen geben kann. Deswegen ist das nicht die Grundlage, wie wir unsere Entscheidungen treffen, sondern wir bitten den Herrn um Weisheit. Der Herr kann durch die Umstände durchaus auch Hinweise geben. Ja, offene Türen sind, wenn es wirklich offene Türen im biblischen Sinne sind, offene Türen vom Herrn. Wir wissen aber nicht, wenn eine Tür aufgeht, warum sie aufgegangen ist. Das wissen wir nicht. Also müssen wir da überlegen und um Weisheit bitten, ob dieser Schritt ein Schritt zu Gottes Ehre ist. Es kann ja auch sein, es tut sich eine Tür auf, aber um durch diese Tür durchzugehen, müssen wir einen anderen Dienst aufgeben, den wir haben. Ich spreche jetzt nicht von dem Fall, wir wissen gerade gar nicht, was wir tun sollen und es geht eine Tür auf. Ja. Dann macht es natürlich Sinn, da durchzugehen. Aber angenommen, wir haben einen anderen Dienst und in diesem Dienst sind wir beschäftigt für den Herrn und jetzt tut sich eine Tür auf. Dann brauchen wir viel Weisheit, ob wir durch diese Tür gehen oder nicht. Und die Tatsache, dass diese Tür offen ist, heißt nicht, dass wir durchgehen müssen. Wir können aufgrund von Gebet, nämlich um Weisheit bitten, zum Schluss kommen, es ist sinnvoller, den Dienst weiter zu tun, den ich momentan tue und eben nicht diesen anderen Dienst wahrzunehmen. Weitere Stellen, 1. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 1. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottes Diener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Also hier sehen wir, sie sagen, wir zogen es vor. Also auch nicht der Herr hat uns gesagt, sondern wir zogen es vor, allein in Athen zu bleiben. Sie haben also eine Entscheidung getroffen, haben abgewogen, was die bessere Entscheidung ist. Und hier war sogar die Grundlage, wir hielten es nicht länger aus. Da können wir auch sagen, die sind ja fleischlich, die haben keine Geduld. Aber dass man etwas nicht länger aushielt, heißt nicht unbedingt gleich, dass es fleischlich ist. Das sehen wir hier. Sie blieben allein in Athen und sandten Timotheus, unseren Bruder. Wir sehen hier eine Entscheidung, die sie getroffen haben. Die nächste Stelle, Philipper 2. Da sagt Paulus, doch ich habe es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Also in Vers 25 sagt er, ich habe es für notwendig erachtet und er erwähnt auch das Verlangen von Epaphroditus. Dieses Verlangen wiederum nach ihnen allen kann wieder ein Hinweis sein, dass er sie besuchen soll, aber die Grundlage war letztendlich, dass Paulus ihn schickte, dass Paulus es für notwendig erachtete. Also hier sehen wir auch, Epaphroditus ist nicht gekommen zu Paulus und sagt, Gott hat mir aufs Herz gelegt, dahin zu reisen, lass mich gehen, sondern es war eine Entscheidung, die sie getroffen haben und Paulus erachtete es für notwendig. Hier sehen wir, dass seine Abwägungen damit einfließen. und dass diese eben nicht ausgeschlossen sind. Und das gehört zu verantwortlichen Entscheidungen, dass man solche Abwägungen macht und dann eine Entscheidung trifft. Im Umkehrschluss, es kann auch sein, wenn man erwartet, dass man für jede wichtige Entscheidung einen speziellen Ruf oder Führung von Gott bekommt, dass man dann einfach nichts tut. Obwohl es vielleicht nötig wäre, obwohl es eigentlich, wenn man drüber nachdenken würde, man es für notwendig erachten würde, etwas zu tun, bleibt man hier tatenlos und etwas, das getan werden muss, wird nicht getan, weil man eben die falsche Grundlagen hat, wie wir vom Herrn geführt werden. 1. Korinther 16, Vers 4, eine weitere Stelle. Wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreise, sollen sie mit mir reisen. Auch hier die Aussage, wenn es nötig ist. Auch hier sagt Paulus wieder nicht, wenn Gott mir zeigen wird, ich soll hinreisen, wenn Gott mir eine Prophetie gibt, wäre ja bei Paulus durchaus etwas, was sein könnte, dass Gott ihm eine Prophetie gibt. Aber wir sehen, dass viele Entscheidungen, die er trifft, die trifft er auf solch einer Grundlage. Er sagt, wenn es nötig ist, also auch hier wägt er ab. Und wenn er zu dem Schluss kommt, es ist nötig, dann reist er hin und dann können andere mit ihm reisen. Dann noch in der Apostelgeschichte, Kapitel 6. Da geht es um die Einsetzung der Diakone. Es gab dieses Murren, was wir in Vers 1 sehen. Es entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Und in Vers 2 heißt es, da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um und so weiter, und dann werden die Diakone eingesetzt. Auch hier sehen wir, sie kommen zu dem Schluss, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Es gab diesen Missstand. Sie haben sich getroffen, haben überlegt, was kann man tun, sind zum Schluss gekommen, das ist nicht gut, dass wir uns darum kümmern, denn sie müssen sich um das Wort Gottes kümmern. Deswegen braucht man zusätzliche Helfer, nämlich die Diakone, die Diener, die dann eingesetzt werden. Auch hier sehen wir, es war eine weise Entscheidung, die aufgrund von Überlegungen getroffen wurde. Sie haben überlegt, wie gehen sie damit um? Sind zum Schluss gekommen, das Wort Gottes ist wichtig. Sie sind Diener am Wort Gottes und können sich nicht um diese Angelegenheit kümmern. Aber es muss sich jemand drum kümmern, also werden die Diakone eingesetzt. Sicherlich alles auch begleitet mit Gebet, aber wir sehen, dass es eben nicht so war, dass Gott, bevor das aufkam, das Problem, gesagt hat, jetzt braucht die Diakone, sondern er hat es erstmal zugelassen, dass das Problem entsteht und dann haben die Apostel nach einer Lösung gesucht. Also eine Entscheidung auf Grundlage von Weisheit getroffen. Und das war sicher eine weise Entscheidung. Wenn wir wissen, da wo Einzelne zu stark belastet werden, da ist es die Auswirkung oft eine negative. Das sehen wir schon im Alten Testament bei Mose und das sehen wir hier im Neuen Testament. Also, wir sollen Entscheidungen treffen aufgrund von Weisheit. Das heißt eben nicht losgelöst vom Herrn, denn wir bitten ja den Herrn um Weisheit. Wir legen alles vor ihm hin im Gebet. Also es ist also nicht eine losgelöste Entscheidung, die wir einfach aus unserem Willen heraus treffen, sondern es ist trotzdem eine Entscheidung mit dem Herrn. Die Weisheit, die müssen wir von ihm erbitten. Und da schlagen wir natürlich die ganz bekannte Stelle auf von Jakobus aus Jakobus. Kapitel 1, Abvers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Also, wir sollen um Weisheit bitten im Glauben, dass er diese Weisheit geben wird und er wird sie geben. Wir brauchen Weisheit, um Entscheidungen zu treffen. Das schließt andere Dinge nicht aus. Wir werden nämlich jetzt noch mehr Punkte betrachten, die zu Weisheit führen. Es reicht nicht aus, allein zu bitten. Denn die Bibel zeigt uns andere Dinge auf, die wichtig sind, um Weisheit zu erlangen. Es gibt nämlich vielleicht jemanden, der betet ständig um Weisheit, aber er studiert das Wort nicht. Das passt nicht zusammen. Der Herr wird die Weisheit nicht einfach vom Himmel fallen lassen und uns ins Herz geben, sondern es sind andere Dinge Voraussetzung dafür, dass wir weise werden. Wenn wir unsere Bibel nie aufschlagen, dann wird die Weisheit auch fern von uns bleiben. Also Jakobus 1,5 ist aber erstmal hier ein wichtiger, wesentlicher Punkt, nämlich, dass wir um Weisheit bitten. Und wo müssen wir in der Schrift hingehen, wenn wir Weisheit suchen? Welches Buch der Bibel gibt uns sehr viele Informationen über Weisheit? Das ist das Buch der Sprüche. Da stehen natürlich gewisse Dinge nicht, die wir im Neuen Testament finden, nämlich, dass Christus die Quelle aller Weisheit ist, das wissen wir. Und aus diesem Wissen heraus gehen wir zum Buch der Sprüche, dass wir in Christus alles finden und schauen uns ein paar Aussagen aus dem Buch der Sprüche an, die durchaus auch für heute, also nicht nur für die alttestamentliche Zeit, relevant sind. Sprüche 2, Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Also der Herr gibt Weisheit. Und Weisheit, wir lesen hier noch mehr, wenn wir davor lesen. Es ist ja gerichtet an meinen Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit. Und wir wissen, Furcht des Herrn ist ein wichtiges Thema in den Sprüchen, auch im Prediger und gerade in Bezug auf Weisheit und Erkenntnis. Dann in Kapitel 8, da geht es ja um die Weisheit Gottes, die redet. Und die Weisheit sagt dann in Vers 17, ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Also das Streben nach Weisheit sollte uns wichtig sein. Und dann die Aussage in Kapitel 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Also ohne Furcht des Herrn werden wir nicht Weisheit erlangen. Wir müssen den Herrn fürchten. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Dann in Kapitel 11. Auf Übermut, Vers 2, auf Übermut folgt Schande, bei den Demütigen aber ist Weisheit. Also auch die rechte Haltung der Demut zu haben, nicht zu meinen, ich bin jetzt so weise, das ist Hochmut, sondern eine demütige Haltung müssen wir haben als Gläubige, als solche, die dem Herrn unterworfen sind. Auch beim Suchen nach Weisheit darf uns nicht die Hochmut überwältigen. Denn Weisheit, tatsächlich auch biblische Weisheit, kann zu Hochmut führen. Wenn wir zum Beispiel gewisse Wahrheiten im Wort erkennen, dann freuen wir uns erstmal darüber, dass wir das erkannt haben. Und wenn uns dann bewusst wird, es gibt viele, die das nicht erkannt haben, dann kann das zu Hochmut führen. Und deswegen müssen wir uns immer wieder in Demut üben. Weisheit ist auch wichtig für ein Volk. Das heißt in Vers 14, wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Ja, wenn wir unser Land anschauen, dann sehen wir, es fehlt doch oft an weiser Führung. Und die Zeit, die noch vergeht, bis das Volk zu Fall kommt, kann nicht mehr so lang bemessen sein. Denn die Entwicklung, die wir beobachten, ist keine positive, sondern in vielerlei Hinsicht eine negative. Es fehlt dem Volk an weiser Führung. Dann geht es weiter, wo aber viele Ratgeber sind, da geht es ihm gut. Das bezieht sich jetzt auf ein Volk. Das können wir aber auch auf die persönliche Ebene natürlich anwenden. Es gibt Situationen, da fehlt uns möglicherweise die Weisheit. Wir haben gesucht im Wort, wir haben gebetet, wir haben all diese Punkte beachtet und wissen trotzdem nicht, was es zu tun. Und da macht es Sinn, jemanden zu fragen, der in dem Bereich eventuell mehr Erfahrung hat oder der sich im Wort Gottes besser auskennt und einen weisen Ratschlag geben kann. Auch das ist nicht ausgeschlossen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Kann das sogar sehr sinnvoll und hilfreich sein, das zu tun und wirklich auch der Weg sein, den Gott gebraucht, um einem die richtige Entscheidung zu zeigen. Dann Kapitel 19, Vers 20. Gehorche dem Rat und nimm die Zurechtweisung an, damit du künftig weise bist. Also Rat und Zurechtweisung annehmen. Das geht in die gleiche Richtung, diesem Rat zu gehorchen. Oft will man mit dem Kopf durch die Wand, aber es kann sein, dass Geschwister das besser überblicken, einen guten Ratschlag sogar eine Zurechtweisung geben. Und da sind wir aufgefordert, diese anzunehmen, um künftig weise zu sein. Und eine ganz wichtige Aussage dann noch in Vers 21. Ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Am Ende wird der Ratschluss des Herrn zustande kommen, denn er ist souverän. Wir sehen aber, diese Pläne hier, die der Mensch macht, sind nicht ausgeschlossen, sondern sind Teil des Ganzen. Dann Psalm 119, Abvers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn es ist ewiglich mein. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Nachsinn. Also, um die Grundlage dafür zu haben, weise Entscheidungen zu treffen, ist es wichtig, über das Gebot Gottes, also über die Gebote, seinen geoffenbarten Willen, aber auch allgemein über das Wort nachzusinnen, uns damit zu beschäftigen, nachzusinnen, es in unserem Herzen zu bewegen. Und dann werden wir weiser als die Feinde. Deswegen ist es wichtig, das zu beachten. Wir bitten nicht einfach um Weisheit und warten dann auf eine Antwort, sondern wir sind eben aufgefordert, all diese Dinge auch zu tun. Ein praktisches Beispiel ist Nehemia 2. Da sehen wir, wie er den Zustand der Mauern untersucht, 2 ab Vers 11. Ich aber kam nach Jerusalem, und als ich 3 Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun, und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Mistturm und untersuchte die Mauern Jerusalems. Auf der einen Seite sagt er, Gott hat ihm das ins Herz gegeben, und dann stellt er aber Untersuchungen an, und aufgrund von diesen Untersuchungen kommt er zu einem Schluss und trifft eine Entscheidung, da tätig zu werden für Jerusalem, und Gott segnet das Ganze. Er sagt, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, darum wollen wir seine Knechte uns aufmachen und bauen. Also das aus dem Alten Testament. Ich möchte noch eins aus dem Neuen Testament aufgreifen, und zwar aus dem Römerbrief. Ich bin jetzt nicht mehr dazu gekommen, über den Ratschluss Gottes etwas zu sagen. Das werde ich dann nächstes Mal tun. Ich möchte das Beispiel noch zum Abschluss bringen. Von Paulus wieder, Römer Kapitel 1, Abvers 8. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich an meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Also das ist ein gutes Beispiel von Paulus. Paulus sagt, ich habe mir schon oft vorgenommen. Er sagt, ich habe es mir vorgenommen. Er sagt nicht, Gott hat mir gesagt, ich werde dahin gehen, sondern ich habe es mir vorgenommen. Und man sieht auch, sie liegen ihm auf dem Herzen. Er hat die rechte geistliche Einstellung, diese Liebe zu den Römern, die ihn dazu bewegt, immer wieder zu Gott zu flehen, dass Gott ihn dorthin führt, dass es ihm durch den Willen Gottes gelingen möchte. Also durch den Willen Gottes. Was aber nicht heißt, Gott erscheint ihm im Traum oder in einer Prophetie und sagt, jetzt geh nach Rom, sondern er nimmt es sich immer wieder vor, es kommen aber Hindernisse. Ja, und diese Hindernisse sind natürlich ganz klar ein Hinweis darauf, dass der Zeitpunkt nicht da ist. Es kann auch Hindernisse vom Widersacher geben. Tatsache ist, er versucht hinzukommen, er kann es aber nicht. Also ist es Gottes Wille, dass er da bleibt. In dem Fall ist das ganz klar, denn er kommt ja nicht hin. Und wenn er nicht hinkommt, dann ist es Gottes Wille, dass er nicht hinkommt. Ja, es liegt nicht an ihm. Er nimmt sich immer wieder vor und versucht es. Wir sehen einen weiteren Punkt. Seine Ziele sind geistliche Ziele. Er möchte unter ihnen Frucht wirken. Das liegt ihm auf dem Herzen. Das sind also Gott wohlgefällige Ziele. Es geht ihm jetzt nicht darum, in Urlaub in die Karibik zu fliegen, sondern er hat diese geistlichen Ziele, dort hinzukommen, um unter ihnen zu wirken. Das ist auch etwas Wichtiges in unseren Gebeten, dass diese geistlichen Ziele im Vordergrund stehen, ohne dass die anderen Ziele ausgeklammert werden. Es gibt viele Dinge, die sind nicht geistlicher Art, die sind aber durchaus Ziele, die mit dem Wort vereinbar sind. Aber es geht in unserem Leben darum, dass die Prioritäten recht gesetzt werden und die geistlichen Ziele immer an erster Stelle stehen. Das ist auch ein Hinweis darauf, zum einen für die Wiedergeburt und zum zweiten für die Hingabe an den Herrn, dass uns diese Ziele als erstes beschäftigen. Das sehen wir beim Paulus, bei seinen Gebeten finden wir sämtliche geistliche Ziele, die sich um andere kümmern. Er wendet sich den anderen zu, er möchte unter ihnen dienen. Und das tröstet ihn auch. Ja, könnte man sagen, das ist ja egoistisch. Das ist nicht egoistisch, denn es sind geistliche Dinge. Wenn sie wachsen im Glauben und gestärkt werden, dann wird auch er getröstet durch diese geistliche Frucht, die da entsteht. Und das ist ja das Schöne daran, dass wir Frucht bringen dürfen für den Herrn und gleichzeitig, wenn wir sehen, es entsteht Frucht, dann werden wir dadurch getröstet. Und das ist in dem Fall ein sehr guter Trost, der sicher auch in Verbindung steht mit dem Tröster, nämlich mit dem Heiligen Geist. Was wir noch sehen aus dem Römerbrief, also hier nochmal festhalten, ich habe es mir vorgenommen, also er nimmt es sich vor. Paulus setzt auch Prioritäten, das sehen wir am Ende des Römerbriefes. Römer Kapitel 15, Abvers 20, da sagt Paulus, dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue. Das war eine Priorität, die er hatte, dorthin zu gehen, wo Christus noch nicht verkündigt worden ist, Vers 21, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von mir verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Ich bin verhindert worden, zu euch zu kommen. Warum? Weil es eben einen anderen Dienst gab, den er zu tun hatte, nämlich das Evangelium dort zu verkündigen, wo es noch nicht verkündigt worden war. Und ihm war klar, die Entscheidung nach Rom zu reisen, wird er erst treffen, wenn das passiert, was es in Vers 23 eintrifft. Da heißt es, da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig von euch erquickt habe. Also sein Ziel ist, das Evangelium dort zu verkündigen, wo es noch nicht verkündigt worden war. Dazu gehört die Verkündigung in Spanien. Das hat Priorität Nummer 1. Auf der Durchreise nach Spanien möchte er dann die Römer besuchen, ein zweitrangiges Ziel. Das ist ihm durchaus wichtig. Es liegt ihm auf dem Herzen seit vielen Jahren. Es ist ihm also wichtig, aber ihm ist klar, er hat von Gott den Auftrag, das Evangelium da zu verkündigen, wo es noch nicht verkündigt worden ist. Und somit möchte er diesem Ziel nachkommen. Wenn er sowieso in diese Richtung reist, nämlich nach Spanien, da möchte er dann nach Rom reisen und sich auch geleiten lassen, also von dort auch noch Mitarbeiter bekommen, die ihn begleiten nach Spanien. Und in Vers 25 noch ein anderes Ziel. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Das muss vorher erstmal geschehen, denn es geht ja um die Armen in Jerusalem, die brauchen diese Sammlung und das möchte er zuallererst erledigen. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig, denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Also ich denke, in dem Sinne ist das noch wichtig, diese letzte Stelle für heute, weil es einfach zeigt, dass Paulus in seinen Überlegungen all diese Dinge mit einfließen lässt und Prioritäten setzt und nicht bei jedem einzelnen Schritt einen Traum, eine Prophetie, eine konkrete Führung von Gott erwartet, sondern er überlegt, was ist zuerst dran, was ist danach dran, was ist dann wichtig. Und diese Überlegung lässt er seine Gebete, die er vor den Herrn bringt, alle mit einfließen. Und so können wir auch an dieser Stelle von Paulus lernen und dadurch eben lernen, auf biblische Art und Weise Gottes Führung zu erlangen und nicht auf unbiblische Art und Weise, auf eine Weise, wie nicht mal Paulus sie normalerweise praktiziert hat. Diese Ausnahmen, die es da gibt, sind Ausnahmen und hängen auch damit zusammen, dass Paulus natürlich ein Apostel war und heilsgeschichtlich bestimmte Dinge einfach geschehen mussten, wie zum Beispiel das Evangelium nach Europa kommt. Da hat Gott es dem Paulus ganz klar gesagt und den anderen, dass das jetzt dran ist. Wie gesagt, ich schließe damit nicht aus, dass gewisse Volksgruppen und so weiter einzelnen Missionaren auf dem Herzen liegen können. Sie können dann aber auch ganz woanders landen. Es kann auch sein, sie landen dann da zum rechten Zeitpunkt. Da spielt die Souveränität Gottes dann mit rein, die wir nächstes Mal doch noch etwas betrachten müssen, dass Gott, wenn wir dem Herrn hingegeben leben, eben in seiner Souveränität, eben am Ende uns doch dahin führt, wo wir sein sollen. Denn es heißt ja, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten.